Wie mache ich aus einem unfassbar langweiligen Thema wie Strom eine Lifestyle-Marke und wachse damit auch noch unfassbar schnell und stark? Das erfährst du jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Mir gegenüber im schönen und leider gerade verregneten Hamburg sitzt die Sophia Rödiger. Sophia ist CMO von 1,5 Grad. Liebe Sophia, schön, dass du hier bist oder hier sein darf.
Ja, genau. Mega, dass du bei uns Gast bist, dass du vorbeigekommen bist, ob trotz Regen. Und du hast gerade gesagt, MoreFire, zieht es natürlich keiner, aber das Fire wird gleich entstehen. Wir sitzen aber beide in Knallrot hier, also es passt auf jeden Fall heute.
Bei uns passt zur Markenfarbe, bei euch nicht so ganz, aber als ich dich kennengelernt habe, warst du in Knalllila, was ja dann doch schon viel besser passt. So, jetzt
Richtig.
Sind alle verwirrt, weil Podcast ist halt auditiv. Und für alle, die skandalöserweise 1,5 Grad noch nicht gehört haben, was macht ihr?
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich werde es trotzdem einmal kurz pitchen, damit alle jetzt Bescheid wissen, die zuhören. Und zwar 1,5 Grad ist ein Energietechnologieunternehmen. Vor 5 Jahren gegründet, hier in, wo du sitzt, das ist der Gründungsstandort. Und wir bringen die Schönheit, nämlich den günstigsten und saubersten Strom zu den Menschen, die ihr Haus oder ihre Mobilität oder die Wärme elektrifizieren wollen. Also alles, was Heizen bedeutet, was das Fortbewegen, also das E-Auto bedeutet oder eben auch den Haushaltsstrom, elektrifizieren wir. Das ist der erste Schritt. Dafür haben wir Handwerkende an über 80 Standorten weltweit, die auch wirklich diese Geräte verbauen bei dir. Und dann ist das ganze Herzstück, was uns so einzigartig macht und warum wir uns auch Energietechnologieunternehmen nennen dürfen, ist eine KI-Plattform, eine Komponente, die heißt bei uns Heartbeat AI. Und die ist so intelligent, dass sie für dich wirklich die optimalste Energieentscheidung trifft. Also sollte jetzt dein Strom gerade vom eigenen Dach kommen, weil du Solar drauf hast, solltest du lieber von der Strombörse Strom ziehen, weil der gerade durch so viel Wind und Sonne im System ist, richtig günstig an der Börse ist oder sogar negativ. Das heißt, du verdienst sogar Geld mit Stromnutzung. Und genau diese vielen Entscheidungen kombiniert mit Wetter und Co. trifft eben ein KI-Herzstück, Heartbeat AI. Und das ist eigentlich das, worum sich unsere ganze Vision dreht. Und am Ende sagen wir dir, bei uns ist nicht mehr Stromkosten sparen, sondern mit kluger, intelligenter Energienutzung verdienst du Geld.
Kennt erstmal noch einen guten Pitch. Gehen wir mal zu euch ein bisschen tiefer rein. Wie lange bist du schon dabei und wie würdest du deine Aufgabenstellung beschreiben?
Ich bin jetzt gut drei Jahre dabei. Und meine Aufgabenstellung als CMO ist vor allem eine starke Lifestyle-Marke aufzubauen, die aufklärt, bildet, aber auch provoziert. Also 1,5 Grad ist an sich eine Anmaßung im Namen. Ja, wir halten uns immer wieder vor, dass das Pariser Klimaziel gibt im Abkommen. Ob wir es erreichen oder nicht, das ist mir egal. Ich bin melde uns auch nicht um. Die Frage kommt immer wieder. Aber es ist erstmal der Grundsatz, den unsere Marke schön beschreibt, diese Provokation und trotzdem diesen bildenden Anspruch über Fakten. Ja, ist ja auch eine Zahl erstmal in dem Sinne. Und das ist die große Aufgabe, die wir haben. Zum einen natürlich Kommunikation zu betreiben, wie wir es alle wollen. Wir wollen Reichweiten erzielen, wir wollen Leads generieren, am Ende harte OKRs beantworten und dennoch mittelfristig und langfristig eben diese stärkste Energiemarke aufzubauen, die, wie ich es gerade beschrieben habe, ein Thema, was erstmal so Strom, ja, wer hat sich groß um seine Kilowattstunde Strompreis Gedanken gemacht eigentlich? Wahrscheinlich, weiß nicht, wusstest du es oder weißt du, was du so zahlst für deinen Strom?
Ich bin ja selber PV-Anlagenbesitzer, deswegen bin ich da schon mal relativ entspannt aufgestellt, aber tatsächlich habe ich mich mit dem Thema noch nie beschäftigt.
Und das ist es nämlich und das ist genau die Idee, die wir über Marke erzielen wollen, dem Ganzen, wir sagen immer, eine Sexiness zu geben, es so attraktiv zu machen, dass wir sagen, hey, ist auch erstmal egal, ob da erneuerbar drinsteckt oder nicht, aber es macht einfach Spaß, mit dieser Zukunft zu leben. Und dann kommt eben bei raus, dass die auch noch mit Wind und Sonne bepowert ist, sage ich mal. Und das ist kein Verzicht, das ist kein Verbot, das ist kein der Heizungshammer oder was auch immer, ne? Diese Narrative, die wir alle irgendwo so auf Schlagzeilenniveau im Kopf hatten und haben, das ist es eben genau nicht, sondern das ist eigentlich die bessere Party. Und wir wollen die Leute eher anziehen über was Hoffnungsvolles, über Lust mitzumachen, als so diese Schreckensszenarien, die Szene gerade rund um Klima ja sehr stark immer nach oben gehalten hat, ne? Weltbrand, Untergang und so weiter. Und das ist genau die Idee, warum wir so stark auch von Tag 1 in Marke investiert haben, kombiniert mit Online muss man existieren, aber wir haben viel wieder in den physischen Raum zurückgeholt. Da werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Und das macht uns aus. Das ist auch täglich der Kern meiner Arbeit, unserer Arbeit. Weil am Ende ist genau das natürlich auch etwas, was du nicht sofort immer eins zu eins in einem Liedwarenkorb messen kannst sozusagen, sondern das baut sich auf über Beziehungsarbeit. Ne? Markenarbeit ist immer auch Beziehungspflege. Und da sind wir jetzt noch mit 5 Jahren Firmengeschichte sehr stolz, dass die etablierten, würde ich sagen, Partnerschaften, aber auch Brand-Elemente wirklich funktionieren und stehen.
Ein bisschen Einordnung, Größenordnung von euch. Wie viele Mitarbeitende habt ihr jetzt aktuell?
Wir sind 3000 Menschen weltweit, also in 7 Märkten bis nach Australien. Wir haben Schweden, Norwegen, Dänemark, Niederlande, alle mit drin. Also Europa vor allem stark, aber wir sind dann auch den australischen Markt. Und das macht es auch nochmal so besonders, weil wir A, aus Nachbarländern lernen, ja, gerade was auch die vielleicht auch Langsamkeit des deutschen Marktes angeht. Und B, natürlich auch irgendwie trotzdem diese, also nicht nur, dass wir eine Skalierung bewiesen haben, die Geschichte wird auch so deutlich, weil Energie geht uns alle an. Also das ist auch kein Parteiprogramm, weder von Grünen noch von irgendwem. Es ist kein, vielleicht noch eine geopolitische Agenda, weil Energie auch Macht ist, aber am Ende ist es ein Thema, was wir alle zum Leben brauchen. Also wenn uns der Strom und die Wärme flöten geht, haben wir als menschliche Lebewesen ein ganz schön großes Thema. Ja, und das ist, finde ich, die schöne Botschaft darin, egal wo du bist, weltweit vernetzt, humans need energy, so.
Aber du hast jetzt so in der Anmoderation, habe ich gesagt, das ist ein total dröges, langweiliges Thema. So, wenn ich jetzt mal so da drauf schaue, du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist zum Teil hochgradig emotionalisiert. Wir denken an Habecks Heizhammer, du hast ihn vorhin zitiert von der Bild-Zeitung. Also wird ja wirklich Politik und Stimmung mitgemacht. Wir haben Strompreis, was die Leute natürlich sofort triggert. Ansonsten ist mein Gefühl, ist dem, glaube ich, in Köln würde man sagen, driss egal, ob der Strom jetzt aus Braunkohle oder sonst was kommt. Hauptsache irgendwie, dass das Handy kann geladen werden. Aber wenn der Strompreis steigt, dann werden Leute auf einmal nervös. Also so, wie emotional ist das Thema jetzt wirklich? Also wie merkt ihr das in der Kommunikation?
Es ist, also wir haben es emotionalisiert, politisiert, würde ich mal sagen, ganz stark vor allem politisiert in Deutschland. Ne? In anderen Ländern ist das auch ganz anders verpackt, das Narrativ. Das ist definitiv hier passiert und ich würde fast sagen, also ja, ich werde immer viel gefragt, so ob das Thema sehr emotional ist. Glaube ich nicht. Es ist eher so wie ein Hygienefaktor und wenn es dann aber eben, wie du gerade schön beschrieben hast, Preis steigt nach oben, dann werde ich wütend und gleich, dann kommt was mir, wobei man sich halt einfach, aber jeder ärgert sich, auch wenn die Steuern steigen und so weiter. Das sind immer so Frustthemen einfach. Ansonsten jetzt in der positiven Emotionalität hat man noch wenig über Strom gefühlt, so, ne? Deswegen, das ist auch genau das, was wir ein bisschen anders versuchen anzugehen und einen anderen Dreieck gefunden haben. Wie, wenn du auch gerade sagst, wie hat sich das entwickelt? Ich würde sagen, die Schärfe ist wieder ein bisschen raus. Also wir hatten Momente entlang des Zeitstrahls und das ist ja auch immer wieder gekommen. Es gab schon 2013 irgendwo auch Solaraufschreien, dann gab es das Thema Ukraine-Angriff. Ne? Auch da, du hast gerade schon auch geframed, vor allem wurde Habeck so ein bisschen zum Sündenbock der ganzen Sache gemacht. Da war die Kommunikation, fand ich, unfassbar scharf. Kriegsbegriffe waren da mit drin, ja, der Heizungsdiktator und so weiter, was da alles gefallen ist. Und eben Weltuntergangsstimmung. Ne? Die Klimaseite hat die Weltuntergangsstimmung aufgemacht und die politisierende Seite hat halt irgendwie so, ne, so die Angriffsbegriffe genutzt aus dem Ukraine-Krieg, um über das Thema Energie zu reden und Gas damals ja auch als Schwerpunkt. Das macht doch keinen Spaß. Also hast du da Bock in so einer Zeit irgendwie, außer du bist ein Pionier wie du, der eh immer Bock hat auf neue Technologie, so, hast du auch keine Lust mitzumachen. Also denkst du so, okay, wow, jetzt soll erstmal diese Welle irgendwie an mir vergehen und vorbeigehen. Und das ist auch genau das Thema. Wir haben über diese Form der Kommunikation, jetzt bin ich Psychologin, haben wir eher eine Form der Abschreckung, Angst oder sogar so ein, was passiert, wenn man sich damit nicht identifizieren will oder auch nicht kann, weil man keine Lösung darin sieht. Ja, was habe ich, was ist mein Beitrag? Wenn du das nicht erkennst, gehst du mit so Zynismus und Ironie ran, ja, bis hin zu tiefstem schwarzem Sarkasmus. Und das ist ja auch passiert teilweise. Auf Social Media kann man sowas sehr stark lesen in den Debatten. Und das hat nur null geholfen, dass wir eine sachliche, diverse, würde ich sagen, Debatte erzeugt haben, die alle Ängste, Gefühle, Fragen, Begeisterungen mit aufnimmt in dem Ganzen. Und da stehen wir bis heute, würde ich sagen. Und wir, also unsere Leute auch gerade so, wenn die im Feld unterwegs sind, irgendwie Schwäbische Alb, sprechen mit einem älteren Ehepärchen, mit was die erstmal aufräumen müssen. Und da redet man wirklich noch über, aber der Herr Habeck hat doch mal gesagt, ne? Und jetzt darf ich aber wieder Öl und Gas in einem Keller, warum sollte ich jetzt die Wärmepumpe mehr anhören und so. Da fängst du so weit aufzuwickeln, bis du dann zum eigentlichen Gespräch kommst, wo du sagst, hey, ist doch aber die effizienteste Lösung zu heizen. Ne, so, da merkt man mal, wie das eigentlich aufgeladen ist.
Und jetzt hast du vorhin schon noch gesagt, ihr habt natürlich auch Lead-Ziele und schaut auf das Thema Leads. Marke ist aber auch sehr wichtig, was ich von der Grundstrategie her, also Marke ist das Fundament, macht Lead-Generierung leichter. Inwieweit merkt ihr, sage ich mal, wirken sich Bild-Headlines auf die Lead-Generierung aus? Also könnt ihr da quasi wirklich auch so eine Kurve dran machen und wenn die wieder auf den Habeck eingedroschen haben, geht die Lead-Zahlen runter? Also ist das wirklich so Ursache-Wirkung sichtbar?
Nicht ganz so direkt, würde ich sagen. Nicht ganz so direkt, aber definitiv sehen wir, wie entscheidend es eben wirklich immer ist. Ne? Die starke Hook und irgendwie auch das, was du gerade catchen willst und als CTA-Formeln formulieren willst, visuell zu unterstützen, ist saugeil. Und was natürlich auch gerade KI irgendwo möglich macht, ist diese schnelle Reaktion auf gerade brandaktuelle Themen. Es führt natürlich auch dazu, dass wir uns alle gegenseitig irgendwo in der Hitzigkeit, sage ich mal, der Schlagzeile nach oben bringen, ne? Und um den Algo irgendwo auch mit richtig zu treffen. Aber wie schnell wir inzwischen eben sagen können, man einen kleinen Werbespot oder so auf eine Tankpreise schellen nach oben, aufgrund leider ja auch dieses jetzt schrecklich schönen, sage ich mal, Angriffs im Iran, können wir so schnell irgendwo einen Spot an der Tanksäule imitieren, wo Leute, die noch tanken, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und es freuen sich die E-Auto fahren und ein Solarmodul haben. Sowas geht so schnell und das ist natürlich visuell saustark, weil es genau die Aktualität trifft. Es ist eh so ein Bezug, so ein Bild, Auto, kann ich mich irgendwie, ne, kann ich auf mein Leben irgendwo beziehen. Sowas funktioniert sehr, sehr gut und da sehen wir direkte Impacts rauf und runter sozusagen. Wenn solche Dinge gerade nicht mehr so akut da sind, merken wir schon wieder in so Flauten, sage ich mal, die Newsflauten, wie schwer es wird, gute Bilder, gute Narrative trotzdem hookstark zu formulieren, ne? Oder leadstark irgendwo. Ne? Also das hat man, diese Wellen sind mit drin und unser Business ist per se saisongetrieben. Ne? Du hast die Phasen jetzt auch so in Richtung, wo es warm ist, da kommt wieder die Klimaanlage und das Solarmodul voll in Trend. Wärmepumpe gerade schwierig. Ne? Jetzt wird es bald wieder kommen, dass die Leute sagen, oh, heizen sollte ich mich irgendwie mit beschäftigen, will ich doch irgendwie kosteneffizient mal. Und diese Phasen haben wir. Ne? Dann haben wir auch eine Winterphase mit irgendwo Frost, wo auch bei uns gerade das Handwerk irgendwo anders aktiv sein kann. Und das fällt auch noch stark bei uns mit rein.
Wie ist bei euch so ein Kaufentscheidungsprozess? Also ist das so impulsgetrieben, so der Ölpreis, Gaspreis steigt, so als google ich und sage, hier mit der Wärmepumpe. Und also so wirklich Impulsgeschichte oder ist es dann halt eben wirklich einfach so ein Prozess, der sich über mehrere Jahre aufbaut? Könnt ihr da irgendwie so auch Kohorten bilden, wie Menschen entscheiden?
Total. Und wie Menschen entscheiden, ist halt genau die treffende Aussage gerade eben nicht gleich, nicht einheitlich. Also ich hätte jetzt auch, mein erstes Bauchgefühl ist so, wenn ich die Antwort auf die Frage und so ist auch ein großer Teil der Kunden ist genauso motiviert. Man hört von dem Thema, der Nachbar hat vielleicht auch irgendwie angefangen, man hat was gesehen oder eine Ortschaft, irgendwie hat sich der erste PV-Modul aufs Dach gemacht. Da hat man sich da auch schon mal ausgetauscht, dann ist man vielleicht irgendwie auf eine Anzeige von uns gestolpert, dann landet man mal beim Infoabend, dann macht man mal erst das Gespräch zu Hause, das ist schon ein Prozess, dann holst du dir auch ungelogen 15 andere Angebote rein, das ist Fakt, also unsere Berater werden auf jeden Fall mit einem Set an, aber der hat doch das angeboten und der das ist die Realität, deswegen, das würde ich sagen, ist der breite Teil, ne? Weil gerade bei so einer Entscheidung, wir reden halt nicht über einen Schokoriegel, den wir kaufen und mal einen Test machen, sondern du redest über einen Entscheidung auch für 30 Jahre und mehr.
Aber was kostet der Spaß jetzt, wenn ich einfach sage, so, PV-Anlage plus Wärmepumpe?
Das kannst du so einfach nie sagen. Also wirklich, das wäre auch echt unseriös. Ich gebe dir gerne einfach Ranges mit, aber das kannst du nicht sagen, weil, guck mal, bei meinen Eltern habe ich eine kleine Anlage mit nur 7 Modulen. Die meisten legen bei 12 irgendwie erst los. Also das kannst du nicht so machen. Dann hast du ganz spezielle Bedingungen an deinem Haus, wo nochmal was anders verlegt werden muss oder so. Dann bist du einfach im Handwerk teurer. Ne? Also deswegen, es ist nicht seriös. Aber du kannst natürlich schon sagen, dass irgendwie kleine Anlagen, wo du mit der Solaranlage und Speicher irgendwie so in einem 10.000er-Bereich loslegst, wenn du da Wärmepumpe, große Anlage plus noch vielleicht die Wallbox draufpackst, dann landest du schon auch irgendwie bei 50.000, 60.000 und mehr. Ne? Also je nach Größe deines Hauses. Das kann man nie so genau sagen. Dann sind ja auch noch Förderungssummen mit drin. Jeder bekommt ein bisschen anderen Schlüssel bei der Förderung. Deswegen, es ist eben wirklich nicht seriös, über Preise zu reden. Aber so kannst du das mal ungefähr vorstellen. Und ich meine, ich brauche kein Geheimnis draus zu machen. Es ist eben keine Entscheidung für den neuesten irgendwo Power-Riegel bei DM, sondern es ist eben irgendwo mehr, wenn dann vergleichbar mit einem Auto, wo du halt auch sagst, ich investiere in die nächsten Jahre bis Jahrzehnte. So. Also eine Entscheidung, wo alle mit am Tisch sitzen, wo jeder mitredet und wo man auch Vergleiche ranholt. Ne? Das ist die, würde ich sagen, Hauptrealität bei uns. Dennoch war ich wieder überrascht und deswegen bringe ich die Anekdote jetzt auch gerade. Und es überrascht mich dann selber immer so ein bisschen. Gerade das letzte Jahr ist auch kein Geheimnis. Solarmarkt ist fast um 50% eingebrochen. Irgendwie stagnierten wir alle so ein bisschen, auch mit einer neuen Regierung. Oh, wie geht das jetzt alles weiter mit den Erneuerbaren, mit den Förderungen und so weiter? Es war ein Stillstand. Und dann kam jetzt eben, deswegen sage ich immer für uns so ein bisschen schaurig schön, ja, dieser Angriffskrieg leider im Iran und ja wirklich noch einen Tag vorher, ich glaube Spahn stand da und sagte noch, Öl-Gasheizung entscheidet alle wieder frei, Freiheit in eurem Keller. Und wirklich am nächsten Tag knallt diese Bombe, muss man ja so sagen, ja, und die Preise schellen nach oben, der Barrel Öl geht voll durch die Decke, es war irre. Die Falschen haben sich wieder in die eigene Tasche gewirtschaftet, aber für alle Menschen hier draußen, Bürger, Bürgerinnen, war es sofort ersichtlich, vor allem an der Tanksäule, ne. Und auf einmal rannten die Leute uns wieder die Hütte ein mit Solaranlagen, Wallboxen fürs E-Auto. Und da denke ich dann manchmal, weil du gerade den Impuls gefragt hast, wo ich sage, wow, da kommt was von außen. Und wirklich immediately steigen sofort die Anfragen auf den Webseiten. Wir kamen mit Lead, also mit Gesprächen sozusagen, mit Lead-Abwicklung quasi gar nicht mehr hinterher. Mussten dann schon so Sessions machen wie Sonntagsfrühstück, kommt einfach alle, egal ob wir euch adressiert hatten oder nicht, ja. Weil wir wirklich priorisieren mussten einfach, ne. Weil das ist natürlich auch die Wahrheit des Ganzen. Du kannst bei uns ja nicht mit einem Handwerk von heute auf morgen entscheiden, ach, Kapazitäten auf einmal ums Hundertfache nach oben. Das funktioniert nicht. So schnell kriegst du die Leute auch nicht.
Mit Menschen skalieren klappt noch nicht so.
Das wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil wie ungesund ist es denn? Ja. Und in dem musst du eben auch einfach ein bisschen planen und das auch das Harte und das echt Anstrengende für unsere Handwerkseinheiten, diese schwierige Erwachsenwerden und schwierig Planbare, weil das war jetzt wieder zwar ein schöner Moment, aber auch einfach wieder unberechenbar. Und er kann manchmal eben auch, wie man es im letzten Jahr gesehen hat, sehr gerne in die andere Richtung gehen. Ne? Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, in doch so einer Entscheidung, wie viel Impulsivität dann doch mit drin steckt.
Wenn wir uns mal den Kaufentscheidungsprozess dann anschauen, also was sind so die Touchpoints, wo ihr sagt, da müssen wir auf jeden Fall stattfinden? Also ist das so dieses Push-getriebene Social Media, was eine höhere Relevanz hat, dieses Pull-getriebene Search, wo ihr auftauchen müsst? Du hast jetzt gerade gesagt, Infoveranstaltungen, ihr habt den Showroom hier, Online-Offline-Schere. Sortieren wir das Ganze mal. Also Online-Offline, fangen wir da damit doch mal an. Wie hat sich das bei euch auch entwickelt? Also wo steht ihr jetzt und wie habt ihr das früher gemacht?
Ja, also ganz, ganz, ganz zu Anfängen war, wie gesagt, das große Glück, dass es die erste, das heißt Glück, aber es war die erste Welle rund um den Ukraine-Krieg, wo eben so viele Menschen auch gemerkt haben, wow, wir müssen uns unabhängig machen, Solar, Solar, Solar. Das heißt, unsere Backlogs waren von Beginn an der Unternehmensgeschichte erstmal so voll, dass wir gar nicht so stark Gedanken machen mussten, wie sieht jetzt das ganze Thema online irgendwo auch aus, wie holen wir die Leads ran, ne? Weil wir so ein bisschen die Strahlkraft hier schon auch so von ersten Markenelementen hatten, die Vision war eine starke, das hat erstmal voll gereicht. Dann musste unbedingt online kommen, weil wir mussten unabhängig werden auch von so Hausfrage und so weiter, ne? Also wo wir von anderen die heißen Leads abkaufen. Wir wollten selber unabhängig werden, ne? Was dir gerade eben auch diese Kanäle angeht. Und da musst du online erstmal einfach allein mit einer starken Webseite und so weiter existieren. Das heißt, die ersten Phasen, so nach dem zweiten Jahr, waren vor allem jetzt auch eine starke Online-Seite aufzubauen. Und das ist auch immer noch mit der absolut stärkste Kanal bei uns gerade, weil er auch so gut messbar, hoch runter regelbar ist, direkt reaktionsfähig ist. So schnell kannst du verschiedene Narrative gegeneinander testen, also sensationell. Und das ist auch, muss man sagen, mengenmäßig, aber natürlich auch budgetseitig wirklich die größte Seite. Das ist so die erste Welle. Parallel haben wir die physische Welle sehr stark mit aufgebaut, mit Eventstrategien bis hin zu wirklich ganz anderen Blasen wie Sportstrategien, die wir mit Social Running Clubs und so aufgebaut haben. Wir haben die Showrooms überall auf der Welt eröffnet, um diese Infoveranstaltungen. Jede Woche sind mindestens 1 bis 2 und dann noch Webinar-Info-Sessions, damit wir die Menschen in unsere Räume holen, weil hier ist der Conversion-Hebel. Wenn ich dich hier habe, dich einmal die Produkte fühlen lassen habe und du hattest so ein bisschen mit uns diesen Heartbeat-Moment, dann gehen die Leute nicht mehr raus ohne Unterschrift. Und das ist das, warum wir auch sagen, wir müssen mit den Standorten, die Teams haben eine Aufgabe, bringt die Menschen zu euch. Und viele von unseren Sales-Beratern machen auch die Gespräche wirklich nur noch hier, so wie aller Sprechstunde wirklich. Ne? Weil das so viel wert ist, wenn du hier was simulieren kannst, wenn du es wirklich fühlst, als wenn ich dir irgendwas Abstraktes am Telefon erzähle. Ne? Deswegen ist das eine der wichtigsten Elemente geworden, beides zu kombinieren. am stärksten gesagt, in dem Mengenvolumen ist aber einfach die Online-Seite. Ne? Und dennoch würde das eine nicht ohne das andere gehen, weil wir haben ganz viele Kunden auch, da bin ich wahrscheinlich mit irgendwo Ü60 noch freundlich, die haben keine E-Mail-Adressen, die sind non-digital existierend, haben aber ein Familienhaus und die wollen wir genauso mit erreichen. Und die erreiche ich aber über eine Postwurfsendung oder über einen Auswurf beim Bäcker und dann lande ich beim Infoabend in Rederich oder in Kolbermoor oder irgendwo. Ne? Kein Witz. Und deswegen ist dann auch so wichtig, dass da vor Ort das Markenerleben entsteht und die Kommunikation. Ne? Und das sind unsere Menschen, unsere Teams vor Ort, sind das die wichtigste Identifikation. Die tragen die Klamotten, die Autos hören wir immer mehr gerade. Hey, ich habe schon wieder 1,5-Grad-Wagen gesehen. Das war am Anfang, hat man es gar nicht gehört. Jetzt kommt es immer mehr. Das heißt, wichtig auch zu sehen, dass du wirklich so existierst im Leben. Ne? Und gerade auf so Dörfern, da fällt es dann noch mehr auf, wenn poppig lila irgendwas ist, da redet man dann drüber, warum ist der Standort da jetzt lila, was passiert da, ne, dann vom Hörensagen. Und einen letzten Aspekt, den ich noch mit reingeben möchte, der auf jeden Fall vermutlich auch ein bisschen anders ist als bei anderen, wenn wir auf dieser physischen Ebene bleiben. Du musst ja in unserem Produktbereich vertrauen und aufklären, ne? Also ganz diese zwei Werte braucht es einfach ganz, ganz, ganz stark. Und das schaffst du vor allem eben über diese Nähe. Ich bin bei dir, ich bin auch die nächsten 30 Jahre noch da, wenn was schief geht. Ja, ich hau nicht ab und dann weißt du nie wieder, wo du eine Garantie kriegst. Und Empfehlung und Vertrauen von den Menschen, denen du eh schon vertraust, ist halt das A und O. Ja? Und deswegen haben wir so stark auf Empfehlungs- oder auch so Tupper-Partys gesetzt. Also ne, wir hatten schon mal das kurz bei einem Event, wo wir uns gesehen haben, haben wir darüber geredet. Die Tupper-Party ist eben jetzt die neue Werbepumpen-Party oder die Heartbeat-Party, Heartbeat-Treff nennen wir es. Und das hätte ich nicht gedacht, wie schön die Nummer aufgeht, dass wir wirklich so viele Multiplikatoren, also Botschafter finden, die pro Postleitzahlengebiet halt echt regelmäßig diese Events bei sich anbieten. Jetzt gerade im Sommer, die Barbecue-Site ist das Allerbeste. Wir haben immer einen Sales-Experten von uns mit dabei, aber ansonsten halten die sich im Hintergrund, weil das wirklich ein Event ist, was du mit Freunden oder auch noch mit von uns Mitgebrachten organisierst. Und das machen richtig, richtig viele. Und da hätte ich fast gedacht, das ist ein cooles Experiment, aber nicht, dass es so gut klappt. Aber am Ende auch irgendwie ein logischer Schluss, weil jetzt bist du schon irgendwie im Showroom gelandet, hast die Geräte mal gesehen und irgendwie angefasst. Aber wie sieht's denn jetzt bei jemandem live im Keller aus? Wie ist es wirklich vor dem Haus installiert? Ist es so laut, ne? Und diese Punkte beantworten wir eben dann am besten wirklich von Kunde für Kunde, so im besten Fall, oder potenziellen Kunde, im Haus selbst.
Ja, ergibt total Sinn. Ich meine, wenn man sich an sich anschaut, Tupper ist ja vom Preispunkt her noch okay. Thermomix wird auch für 1.000 bis 2.000 Euro genauso verkauft. Warum nicht dann nochmal eine Null dranhängen und noch eine Wärmepumpe dranhängen, da oben drauf packen? Aber es ist tatsächlich halt eben auch von der Strategie. Und du hattest auch gesagt, dieser Auswurf beim Bäcker, da halt eben einfach so dieses, wo sind denn die Einfamilienhausbesitzer? Die sind halt hier nicht in Hamburg Innenstadt.
Das ist es. Ich meine, zum anderen, da bist du ja auch als Markenkenner und Liebende, muss die Marke natürlich auch immer gucken, 5 bis 10 Jahre voraus. Ja, und ich will auch, dass in 10 Jahren noch jemand Energie mit uns realisiert und seine Vorhaben. Mal gucken, ob es bis dahin was für Geräte noch dazukommen. Aber auf jeden Fall wird es immer um das Thema günstige Energie gehen, nämlich in Zukunft mit KI und Co. noch viel mehr. Und dann will ich ja auch, dass die Menschen heute schon inspiriert sind und wie cool finden oder noch irgendwie die Eltern abends inspirieren und fragen am Tisch, Papa, warum haben wir eigentlich noch kein Solar? Deswegen muss natürlich Marke auch, und wenn du sagst, richtig jetzt so Hamburger irgendwie Innenstadt, warum wir zum Beispiel diese Social-Läufe und Biking-Geschichten machen, weil wir Menschen über den Sport, über nachhaltiges Denken mit meinem Körper, mit meinem Lifestyle reinholen, inspirieren und vielleicht wird es dann in den nächsten Jahren mal dazu kommen, dass es irgendwie Eigentum gibt, wo man vielleicht mit uns ein Projekt realisiert. Aber wichtig ist, dass Marke eben schon ein bisschen ahead denkt. Und das ist genau das, was es so schön macht und warum wir auch manchmal so ein bisschen von außen schon so, ja, was seid ihr denn jetzt? Seid ihr Handwerker? Seid ihr eine Eventagentur? Was genau macht ihr eigentlich? Und das wollen wir aber so. Die Marke soll ein bisschen mystisch und facettenreich bleiben, weil, wie gesagt, Energie von hier bis nach Australien alle ansprechen darf, ne? So, und das ist auch ein bisschen die Idee dahinter. Und was du natürlich sehr, sehr gut über Markenarbeit schaffst und über Partnerschaften mit anderen, weil jetzt mal ehrlich, klicken würde das, glaube ich, jetzt erstmal nicht unbedingt, weil man kriegt uns nicht mit der nächsten Sportkollektion direkt zusammen, ne? Also das ist wieder die Arbeit, die es von Menschen, von Persönlichkeiten physisch braucht. Und in dem Fall haben wir uns eben für Sport entschieden.
Ja. Sind jetzt viele Sachen dabei, die ja auch dann top of funnel sind. Ihr wollt halt eben so top of mind sein, wenn es um das Thema Energie geht, wenn ich das so richtig wahrnehme. So, ich mache seit 20 Jahren Performance-Marketing. Dann sage ich, ja, oh, wo bleibt denn da die Messbarkeit? Welche Zahlen schaust du dir an? Also wo guckst du drauf, wenn ihr sehr viel Branding macht, aber gleichzeitig halt, ich weiß, der Energiemarkt ist bei Google Ads einer der umkämpftesten, in den man überhaupt reingehen kann. Also da kannst du mit Markenkennzahlen, kannst du da ja auch nicht so viel reißen. Also wie sieht bei dir so ein Dashboard aus?
Voll. Und jetzt ist auch nochmal gut, vielleicht hier für die Leute, die strukturell auch denken, so hey, wie sind die denn aufgestellt? Wir haben ganz bewusst bei uns das CMO-Department, also gerade die Brand-Marketing-Sachen, getrennt wäre falsch, aber ich ergänze mich sehr stark mit meinem Growth-Partner, also Chief Growth Officer, der komplett die Performance-Marketing-Seite bei sich betrachtet und nochmal stärker an Sales und Aktionen sitzt, während ich sehr stark mit unseren Gründern, vor allem natürlich mit unserem Visionär Philipp Schröder zusammenwirke, weil wir neben natürlich auch schauen, Kommunikation, Bildung, wo gehen die Narrative in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten noch hin, ne? Und welche, wo müssen wir sie erzählen? Und deswegen ergänzen wir uns da so stark. Deswegen sind unsere, wir sagen es immer so, unsere KPI-Engines, zwei Boards, sage ich mal. Die einen sind ganz, also die Hauptzahl, die wir uns natürlich auch angucken, wie alle anderen, ist die KAC. Ja, ganz, ganz, ganz entscheidend. Hier gucken wir auch immer wieder, wie kommen wir weiter runter unter die 10%. Also definitiv eins der Hauptdinge. Dann natürlich der Warenkorb bei uns. Ne? Können wir den noch erhöhen? Also sprich, setzen wir eher auf Bundle-Verkäufe, Solaranlage und Wärmepumpe, weil natürlich dann ein Warenkorb, wie vorhin auch kurz skizziert, größer ist. Ne? Das sind alles so Dinge, die wir uns vor allem angucken. Ne? Dann natürlich auch nochmal, zu was kaufen wir die Leads ein? Ne? Können wir Suchwörter so optimieren oder Produktkategorien, dass wir nicht alle mit zwei Anbietern am Markt auch Solar bieten? Ne? Kannst du jetzt denken, wer die sind? So. Und das ist genau die Thematik, die wir messen. Plus natürlich, und da kommt auch wieder so schön Messbarkeit in Marken- und Beziehungsarbeit, wenn wir von Empfehlungen reden. Ja, dann sind das knallharte, messbare Dinge, nämlich wie viele Empfehlungen gibt es von Kunde, Kundin XY, ne? Was waren die Warenkörper dahinter? Wir belohnen das gerade auch nochmal mit einem stufenweisen Referral-Programm, weil wir auch wollen, dass die wirklich 10, 12, 13 Mal empfehlen, auch richtig was davon haben und in sozusagen den Premium-Club auch kommen. Und so sind die Sachen sehr, sehr gut messbar und gar nicht immer so weit voneinander fern, obwohl man jetzt sagen würde, das ist erstmal viel Beziehungsarbeit, Markenarbeit, damit überhaupt jemand auch sagt, klar, lasse ich Menschen rein und spreche auch noch für 1,5 Grad. Ne? Und so hängen die Engines dann auch wieder gut zusammen. Und auf der Markenseite gucke ich mir natürlich ganz stark die klassischen Dinge auch an, wie die Brand Impressions, den Reach, dann die Awareness, also sprich auch sowas wie Social Proof, ja, wie reden denn Communities über dich? Werden wir häufiger gementioned als früher, ne? So, dann natürlich die klassische PR-Arbeit, die ganz klar ihre KPIs hat. Also, wo werden wir gequotet, ne? Von auch namhaften Zeitungen. So, das sind alles die Dinge. Und dann haben wir bei uns auf der Brandseite noch viel, und die sind ein bisschen spezieller, die KPIs. Zum einen für Partnerschaft-KPIs, also klassische Events gemacht. Wie viele Teilnehmer waren da? Sind ja auch immer Brand-Impressions, ne? Mit welchen Partnern machen wir das zusammen? Also waren das am Anfang irgendwie ganz kleine Partner und jetzt inzwischen sind wir richtig stolz auf wirklich, wirklich große, kräftige Marken, die mit uns diese Dinge gemeinsam rocken. Und was, glaube ich, einzigartig ist, wie wir Marketing gedacht haben, wir haben es von Beginn an mit der Vision eines Profit Centers gedacht. Also sprich, wir haben unsere Video-Expertise und auch unsere Event-Expertise as a Service aufgestellt. Und inzwischen verkaufen wir unsere as a Services, unsere Events, aber auch die Videoprojekte an unsere Partner und kriegen Event-Budget, ja, dafür, dass wir ein großes Betriebsgeheimnis rund um die OMR organisieren zum Beispiel. Ne? Und das ist auch nochmal einzigartig, wie man Markenarbeit doch auch sehr profitabel aufstellen kann. Ja? Sind wir da jetzt immer gleich irgendwo profitabel oder versuchen wir erstmal auch eine Null zu erreichen? Definitiv ja, wir steigern uns da gerade Jahr für Jahr. Aber allein das mal in der Vision drin zu haben, zu sagen, hey, ich mache meinen Bereich eigentlich zu einer eigenen Profit-Agency, ne? War vorhin von Anfang an unser Anspruch. Genau, weil wir so bold waren zu sagen, das können wir schaffen.
So ein bisschen interne Werbekostenzuschussmodell, was man sonst aus dem Handel kennt.
Ist ein, ja, ich finde fast eher, dass man es schöner framen kann, weil wir dadurch ja, wir machen es möglich, dass wir diese Konzepte, die wir aufmachen, von denen wir auch selber überzeugt sind, deswegen investieren wir am Anfang ja auch selber mit rein, die dann mit anderen so schmackhaft machen und immer mehr FOMO kreieren, sozusagen, dass immer mehr Leute aufspringen. Ja, also wirklich auch dann so jeder sein Bestes in dieses Netzwerk einbringt. Deswegen wird das, ist das eigentlich wirklich so Generosity und Netzwerkarbeit par excellence. Ne? Und am Ende ist es schön, wenn auch ein Euro fließt, aber mir wäre es egal, wenn wenig Euro fließen, wenn alle ihre Expertisen und Freewares einbringen und so weiter. Ne? Dann können wir auch alle was Großartiges gestalten. Und es wird am Ende, ist das fast eher nochmal eine höher geordnete Ebene von einer Plattformmarke sozusagen, wo viele Menschen zu guten Themen zusammenkommen, ja. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit Klima und Energie beschäftigen. Ja, und da kann man natürlich, man hat die große Chance, wenn man sowas realisiert, dass man auch neutralere Dinge machen kann. Die sind vielleicht powered by us oder so, aber muss auch nicht zwingend. Ne? Und so schaffst du dann wirklich auch den Kanal über andere Blasen und Themen oder auch neutrale Studien und so, die du als Firma nicht kriegen würdest und machen würdest. Die kriegst du dort platziert und kannst sie aber trotzdem reinkanalisieren in die Kommunikation, Produktwelt und so weiter. Deswegen profitiert, glaube ich, beides und ich würde nicht nur so einen bezahlten Handel. Aber ja, es hat beide Komponenten drin.
Aber ich finde den Ansatz total smart. Also ja. Zum einen sehr viel halt eben auf diese Community-Events zu gehen, aber das Ganze halt eben auch nicht irgendwie nur so, wir machen das jetzt mal, sondern da auch harte Kennzahlen dran zu hängen. Damit brauchst du auch intern die Rechtfertigung dafür, weil du musst das Budget ja auch verteidigen gegen, ja, wir könnten sie auch bei Meta reinkippen und können dadurch, oder wir können sie dann irgendwelche Dealbroker geben und dann wissen wir, wie der CPL hinten raus ist. So, das ist aber die Frage der Nachhaltigkeit. Du hast ja auch gesagt, eingangs, ihr wart am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, also erstmal war Backlog voll mit einfach Bestandsnachfrage, die eh im Markt war, dann seid ihr über Dealbroker gegangen, die natürlich in dem Markt sehr, sehr viel machen, aber von denen du halt eben komplett abhängig bist, also du baust dein Haus quasi auf deren Grundstück, was dauerhaft halt nicht so clever ist.
Genau.
Okay.
Und dann genau, dann stark ins Online-Thema rein und parallel die Marke hochgezogen, die einfach, weißt du selbst, es braucht einfach ein bisschen und das ist das Schöne, dass jetzt beide Schönheiten zusammenspielen und das eine darf, also nicht niemals so das andere. Ich würde auch nie die Frage so richtig eigentlich beantworten wollen, das eine oder das andere. Ich meine, als Markenliebender glaube ich immer, es ist eben einfach die Langfristarbeit, aber du brauchst einfach beides, weil wenn du tolle Markensachen machst, du hast aber nicht die Kanäle, die dir Traffic generieren. Ja, schön, dann haben vielleicht wir beide gehört, wie großartig hier irgendwie der Showroom ist, aber niemand weiß es da draußen. Ne? Deswegen, ja.
Und Performance-Marketing ohne eine starke Marke ist ein sehr, sehr teurer Spaß geworden. Das ging vor 20 Jahren, oder der Opa erzählt jetzt hier von früher, da ging das noch, die Zeiten sind so lange vorbei, deswegen du musst beides parallel machen, ist wie so. Du es halt eben auch sagst, das ist halt der langfristige Weg.
Und die Profile, die Schnittstelle verstehen und immer wieder verbinden und übersetzen, ist glaube ich die Superpower an der Stelle, gerade auch mit der ganzen KI-Entwicklung jetzt, ne?
So, jetzt hast du aber vorhin auch noch mal beiläufig gesagt, du sitzt quasi direkt an eurem Gründer, an Philipp Schröder mit dran. Der ist ja, sagen wir mal, ich würde ihn mal als meinungsstark wahrnehmen außen. Wie ist das so, montags morgens machst du LinkedIn auf und denkst so, hoffentlich hat er nichts gemacht. Also wie ist das denn so? Weil, also für alle, die das noch nicht so nachverfolgt haben, der veröffentlicht seine Meinung schon sehr, sehr klar und greift auch etablierte Player gerne mal an, so nehme ich es durchaus wahr. Und auch wenn er angegriffen wird, dann äußert er auch seine Gedanken dazu sehr klar. Also wie ist das für dich?
Das Gute ist, ich bin genau davon fasziniert. Also mich selber erstmal, wenn du mich als Sophia Rüdiger fragst, ist das genau das, was ich so schätze, auch was ich so schätze an diesem, an unserer ganzen Company 1,5 Grad, dass es wirklich ehrlich um das Thema geht und zwar so mit Leidenschaft und auch schon vielen, vielen Jahren Blick und Erleben in dem Ganzen, dass wir uns so meinungsstark auch platzieren können überhaupt, ja, ohne irgendwie zu schwimmen, ne? Manchmal zucke ich trotzdem, aber Seitennot, genau dafür schätzen und lieben wir uns hier. Und das ist das, was wir, würde ich sagen, zur Stärke gemacht haben. Und zwar haben wir so starke Charaktere. Wir haben eine weibliche CTO, ist also als Kommunikator wie mich ein Traum. Ja, und auch wirklich Rarität. Und das ist sie auch mit ihrer Smartness. Du hast gerade schon, wie du gesagt hast, Philipp als Visionär mit viel Provokation, mit viel Mut, aber auch klare Haltung. Und die ist einfach da und war schon immer da. Es ist so glaubwürdig und das holt auch niemand wieder in der Szene auf, der jetzt irgendwie opportunistisch später aufgesprungen ist, ne? Dann haben wir auf der anderen Seite irgendwo auch einen Yannick, der schon so lange auch Produktnerd ist, ne? Und den du so richtig spielen kannst, auch rund um die politischen Themen, ne? Eine wahnsinnige Stimme auch auf der Ebene, wenn es wirklich um die sachliche Beratung geht, auch in Richtung Bundestag und Co. Und wir haben mich platziert als eine Verbindung, die gerade auch zu Kunden, zum Mainstream raus übersetzt, ja, und auch das schmackhaft macht im Alltag und irgendwie mit Begeisterung auflädt. Und diese Rollen können wir jetzt alle ausspielen wie die Asskarten zur richtigen Zeit. Und ist mal eine vielleicht auch falsch rausgerutscht, bestimmt. Aber in Summe ist das so genial, weil du diesen, der fängt sich auch wieder der Mix. Und nur durch diese Ehrlichen, und die sind wir auch wirklich, die fühlen wir wirklich, Köpfe, Hüte, sage ich mal so, in der Kommunikation, die wir aufhaben, können wir so authentisch auch wirklich kommunizieren, aber auch anecken und polarisieren. Ne? Und das wollen wir aber auch. Das will, wie gesagt, zurück zu unserer Marke, die Anmaßung, 1,5 Grad, das wollen wir auch. Ich will nicht nur glatt überall durchgehen und jedem schmecken. Dann bist du profillos. Und das passiert vielen Marken gerade. Die sind sehr weich und harmonisch durchgeschwommen die ganze Zeit. Das fällt jetzt auf im gesamten wirklich potenziellen Zunehmen von Content da draußen, gerade durch die KI-Entwicklung. Wenn du da profillos bleibst, aalglatt und jedem gefällst, in meinen Augen hast du dann was falsch gemacht in deiner Markenarbeit. Deswegen ist es für mich eher Superpower. Und ja, mal gucken, wie es trotzdem weitergeht. Wir haben ja auch irgendwie so ein bisschen gedroppt mit IPO-Gängen und so weiter. Werden wir uns alle vielleicht auch nochmal, vielleicht mal der einen Reflexion noch unterlegen, aber die meisten Dinge, muss ich auch sagen, sind da positiv draus entstanden, weil aus dem ersten Anecken und vielleicht auch Streiten, auch vielleicht öffentlich streiten, es ist ja sowieso, es passiert ja eh und auch nicht nur der eine hat die Meinung und der andere die, sondern es sind viele Menschen, die auch dann die Meinung teilen, zum Beispiel von dem Philipp Schröder, und auch mal froh sind, dass es einer anspricht. Ja, wir müssen jetzt alle gleicher Meinung sein? Nein. Kann man es dann aushandeln? Wir haben ja viele Dinge auch dann schon in Podcasts gebracht, wo wir die Leute eingeladen haben. Und das finde ich immer wichtig, einfach sich dann dem zu stellen und auch fair zu sagen, okay, ich lag vielleicht auch falsch. Sorry, der hat mich echt überstimmt und ich lerne ja auch. Ne, das ist wichtig. Dann finde ich es nicht schlimm, wenn man erstmal auch losschießt. Genau, respektvoll sollte es immer noch am Ende sein.
Ja, jetzt hast du gerade schon IPO auch angesprochen. Wir hatten es ja im Vorgespräch so ein bisschen, ich habe gefragt, kann ich das Thema mit reinnehmen? Ja, machen wir jetzt einfach mal. Kommt er? Kommt er nicht? Wann kommt er?
Es verraten wir natürlich so noch nicht. Also ich meine, ich plaudere jetzt gar nichts aus und das würde ich mir auch nicht anmaßen wollen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ganz stark natürlich auch von unserem CFO getrieben ist. Und dennoch haben wir da ja auch uns geäußert, schon von Beginn an, dass das ein Weg ist, den wir auf jeden Fall stark ausloten, weil er auch so schön, und das, ich mag immer gerne diese Warums auch mitziehen, der passt einfach hervorragend mit in unsere große Vision. Weil wir ja sagen, wenn du diesen Heartbeat bei dir zu Hause hast, wirst du Teil einer großen neuen Energie-Community, ne? Also einem neuen Kundenkraftwerk, weil alle diese Heartbeats miteinander vernetzt sind. Und wir möchten irgendwo auch, dass Menschen nicht nur über Heartbeat jetzt sozusagen Teil des Unternehmens und Kunde sind, sondern auch mit partizipieren über eben genau auch die Möglichkeit von Aktien. Ganz früher waren auch mal Token im Gespräch, aber ich glaube, manchmal sind die klassischen Wege auch einfach die stabilen und das braucht es in der Energiewelt auch. Und deswegen ist das eigentlich nur eine Weitererzählung auch von unserer dezentralen, von unserem dezentralen Community-Ansatz. Also ja, ganz klar, Timing belasse ich noch anderen, das konkreter zu machen, aber wir haben es ja jetzt zuletzt auch nochmal wieder mit kommuniziert und auch im letzten Manager-Magazin war es ja auch ganz klar mit Teil des Artikels, dass das jetzt schon das Fenster öffnet sich wieder, dass man sagt, das sieht gut aus, auch gerade eben sich geopolitisch und den gesamten Markt anzugucken, weil wir haben ja einmal schon auch geschoben, das war ja auch, ist ja auch kommuniziert worden, weil in einem Markt, wo sich gerade Regierungen weltweit umgestellt hatten und auch Amerika ganz interessant war und unberechenbar, muss man sagen, muss man natürlich auch mal überlegen, in welchen Markt gehst du rein oder wo verschenkst du ganz viel von dem, was an dein Unternehmen eigentlich wert ist, ne?
Das war dann auch nebenbei erwähnt, ich hatte es auch schon rausgegoogelt, du bist Psychologin, Ausgebildete. Was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du im Marketing gelandet bist?
Ja, das frage ich mich auch ganz offen. Ich finde, alles ist viel alles richtig durchgelaufen, up und down, links und rechts auf jeden Fall. Nee, aber sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich wusste ich immer schon von Beginn an, als ich das Studium gemacht habe und ich habe mich im Master dann auch auf Wirtschaft fokussiert. Ich war die Erste, die nicht mehr Diplom gemacht hatte, sondern mich dann spezialisieren musste und wusste, ich will nicht in die klinische Psychologie und an Einzelpersönlichkeiten rumdoktern, so sage ich es mal jetzt irgendwo ganz flapsig, salopp, sondern ich möchte rein in die Wirtschaft. Ich möchte in Organisationen wirken, weil ich fand Systeme so spannend. Und gerade diese Frage, die mich auch bis heute umtreibt, warum sind Dinge, sinnvolle Dinge so offensichtlich, aber Systeme verändern sich nicht und Infrastrukturen gehen nicht mit. Obwohl ziemlich viele kluge Köpfe wissen, it's the best way. Und diese Fragestellung fand ich immer so spannend. Und da ist meistens der Kipppunkt, dass der Mainstream anfängt, etwas zu adaptieren und zu fragen, what's in it for me? Und er versteht es vielleicht auch noch nicht. Und das hat mich dann in die Wirtschaft gebracht und deswegen bin ich da schon früh reingerutscht in genau diese Change- und Innovationsprozesse, Charging bei Daimler. Und so waren es dann nur weitere Sprünge über Umwege in die eigene Gründung, die mich dann selber jetzt eben zu 1,5 Grad gebracht haben, weil ich Philipp dann mal bei der OMR kennengelernt habe und jetzt wieder ja an so einem Punkt bin. Mainstream muss verstehen, dass es die beste Lösung ist. Viele stellen sich aber noch quer, obwohl es so faktenseitig so klar ist und auf der Hand liegt, ne? Aber wir stehen wieder vor einer riesen Systemtransformation und die tut krass weh, weil es viele Verlierer gibt, ne? Und das ist das psychologisch Fantastische darin, so sage ich mal. Deswegen interessiert es mich und am Ende habe ich dann gemerkt, along the way, es war mehr Therapie und Irrenhaus mit auf dem Weg dabei, als ich am Anfang gedacht habe. Also ich hätte vielleicht lieber doch auch in die klinische gehen sollen.
Na, ich finde, du machst das ganz gut hier. Vor allem der Wirkungsgrad ist ja einfach höher. Klar, du hast nicht auf einzelne Menschen so viel Einfluss, aber auf größere Systeme. Und insofern, ja, Irrenhaus im Marketing-Kontext ist jetzt nicht so ganz weit hergeholt. Wenn jetzt 20-jährige Menschen zu dir kommen und sagen, so, ich bin gerade im Bachelorstudium, will irgendwas mit Medien vielleicht machen, irgendwas mit Marketing und etc., was rätst du denen?
Ins Handwerk zu gehen.
Man muss dazu sagen, wir haben uns bei einem Panel kennengelernt auf der HeroCon, also einer Handwerkerkonferenz. Also insofern, da, für den Satz hättest du da sehr viel Applaus bekommen.
Auf jeden Fall. Ich meine den wirklich, ich fühle den wirklich und ich meine den richtig, richtig ernst. Aber ich hole es nochmal aus und beantworte auch trotzdem deine Frage gleich nochmal. Aber dennoch, wirklich in der Tat, und du hast recht, wahrscheinlich war das sehr prägend, unser Gespräch dort. In meinen Augen ist es einfach gerade für junge Menschen der wirksamsten und zukunftsversprechendsten Branchen überhaupt. Und das auch wirklich noch über Decades, ne? Weil vieles andere, und wir sehen es ja gerade zum ersten Mal so richtig am Arbeitsmarkt. Ich weiß noch, schon vor 10 Jahren bei Mercedes ging es so los, hey, diese ganzen Controlling-Sachen, Service-Center-Jobs, das wird es so nicht mehr geben. Aber irgendwie ist es super schleppend, nur was passiert. Jetzt ist es sehr brühbarm, offensichtlich. Ich meine, alle kommunizieren leider gerade auch, wie viele 100.000 Stellen sie abbauen. Diese Jobs wird es so nicht mehr geben, ne? Und der Pool wird immer kleiner an möglichen Stellen und immer mehr Menschen bewerben sich drauf. Deswegen würde ich sagen, lasst das mal, liebe Leute, macht wieder was, wo ihr wirklich handwerklich, das muss ja nicht jetzt immer die Montage sein oder Elektrik wie bei uns, kann ja auch irgendwo was Bäckermäßiges, und geht mal wieder rein zu überlegen, wie kann ich dieses Feld, wo ein Mensch, also wir Menschen was brauchen, innovativ angehen. Ne? Und da muss man manchmal gar nicht alles komplett neu erfinden und eine Raketenwissenschaft draus machen, sondern einfach nur einen kreativen neuen Ansatz für das Bäckerthema oder den Schreiner oder was auch immer. Und ich glaube, da kann so viel entstehen, wo die Menschen, auch gerade wieder die jungen Leute, merken, wie wirksam du bist, weil du gehst abends und du hast so richtig was geschafft. Und dieses Gefühl, egal mit welchem Handwerkenden ich bei uns spreche, das ist so, da leuchten die Augen, weil diese Selbstwirksamkeit so spürbar ist. Und ich glaube, die geht ziemlich vielen Leuten flöten, gerade so in so kleinen Stellschrauben an, ich habe mal Buttons gedrückt und ich habe ein bisschen Excel-Listen verglichen. Also ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, aber du weißt, ich überspitze gerade hart, ne? Und ich glaube, unsere Gesellschaft, gerade auch wir Deutschen, brauchen wieder mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Dann würden wir ein bisschen auch so aus der Faulheit und Hängematte in anderen Dingen rauskommen. So, deswegen das mein langes Plädoyer dazu. Und jetzt nochmal zu anderen Fragen, zu denen, die gerade dort einsteigen. Also ist natürlich auch ein breites Feld, was du sagst, ne? So von so ganze Medienkommunikation ist ja wirklich auch so vielschichtig. Ich würde sagen, ich würde mir auf jeden Fall etwas raussuchen, wo ich wirklich eine Komponente von Psychologie mit drin habe, weil am Ende ist das, was du da fabrizierst, kreierst und kommunizierst, immer für die Menschen. Und dieses Verständnis müssen wir haben, weil sonst zieht Kommunikation und trifft eben nicht dort, wo wir hinwollen eigentlich. Das ist das eine. Das andere ist, die KI-Komponente muss zwingend mit rein. Also wer das nicht versteht, wer jetzt immer noch nicht weiß, wie ich Skills und Prompts, also Prompt-Sätze und Skills anlege, irgendwie bei Claude, ist wirklich schon ziemlich fast, ne, Zug fährt schon ganz schön schnell. Und das muss gerade mit beachtet werden. Und das würde ich auf jeden Fall mit als Grundset aufbauen und mir trotzdem als Profil oder Richtung überlegen, wie ich Firmen, und wir haben da eben einfach sehr, sehr, sehr große und auch Mittelstandsfirmen hier in Deutschland, wie ich die gut in diese neue Welt transformiert kriege. Und deswegen habe ich auch diese Psychologie-Komponente mit angesprochen. Einfach nur gerade irgendwie Kampagnen geil entwickeln und dann den Firmen aufdrücken. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr so richtig. Du musst Transformationen mit begleiten in diesen Firmen. Also jede eigentlich Kommunikationskampagne wird auch mit zum internen Change sozusagen. Und es braucht wieder in meinen Augen diese kreativen Momente, Mix aus Online, Offline, was wir vorhin auch angesprochen hatten, die echtes Erleben, die so was Bleibendes hinterlassen. Also ich weiß, es hört sich gerade voll abstrakt an, aber ich finde, wir sind teilweise in Kommunikation und selber Teil des Problems sehr schwemmend, flutend, beliebig geworden. Und das dreht sich gerade schon, du merkst, junge Generationen fragen wieder sehr stark nach extremen Erleben, nach echter Verbindung. Diese ganzen physischen Sachen kommen wieder zurück irgendwo, ne? Wo man wieder viel weniger, also man setzt auf kleinere Kreise und dafür aber richtig intensiv. Und ich glaube, das wird uns auch stark noch beschäftigen als Gegentrends zu den schnelllebigen Prompts, die alle setzen können, wo du dich ja gar nicht mehr unterscheidest dann irgendwo, weil du so schnell AB testest gegeneinander und das Beste, was ich beim Wettbewerb gesehen habe, teste ich nochmal 8-mal weiter. Die Ketten sind ja so rasend schnell gerade, dass ich auch immer mehr KI-generiertes KI-Zeugs multipliziert und deswegen wird der Trend noch stärker, wie du das wieder verbindest, immersiv mit der echten Welt und echtes Erleben kreierst. Sensual, wo du wirklich wieder spürst.
Das ist ein schönes Schlussplädoyer. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Es war nämlich sehr, sehr viel und sehr intensiv. Mit Sophia Rüdiger von 1,5 Grad habe ich über die Reise von ihr und von 1,5 Grad und auch die Mission gesprochen. Und was ich sehr treffend, sehr beeindruckend dabei fand, war so dieser sehr starke Fokus auf das Thema Marke, weil wir haben eigentlich ein austauschbares Thema, weil eigentlich ist uns egal, woher der Strom aus der Steckdose kommt. Gleichzeitig ist es halt wichtig, wenn man sich in dem Segment differenzieren will und auch das Thema Thought Leadership aufbauen will, nämlich bei den Leuten, denen es eigentlich egal ist, also die nicht irgendwie Klimapioniere sind oder so, ich sag mal so diese Fridays for Hubraum, die sagen, Hauptsache die Braunkohle läuft, so, sondern genau diese Masse dazwischen, wenn man die erreichen will, muss man halt eben das Thema sympathisch, vertrauensvoll spielen. Und da, also sie haben gestartet, erstmal mit viel Rückenwind in den Markt reingegangen und dann wurde es halt eben ein bisschen schwieriger und dann haben sie sowohl das Thema Online-Marketing als auch Markenaufbau sehr konsequent durchgezogen, sodass sie da halt eben dann auch die klassischen Kanäle genommen haben, aber dann auch gleichzeitig parallel aufgebaut das Thema Offline mit reingenommen. Eigene Showrooms, viele Events, Run-Clubs, ich sag mal die Tupper-Partys, die Wärmepumpen-Partys, der hat die Treff, so war es dann auch, mit Postwurfsendungen, mit Werbung beim Bäcker im kleinen Dorf in der, auf der Schwäbischen Alb. So, das klingt alles irgendwie sehr, sehr nahezu beliebig. So, wir machen jetzt ganz, ganz, ganz viel, aber ich habe auch gleichzeitig mitgenommen, das ist wahnsinnig kennzahlengetrieben. Erste Kennzahl, die sie rausgehauen hat, Kack, also alle, die nicht wissen, was es ist, Customer Acquisition Cost. Also so, wie viel kostet uns ein Neukunde? Wie groß ist der Warenkorb, den die Leute da abliefern? Cost per Lead, natürlich auch super wichtig, aber halt eben auch die Brand-Kennzahlen. Also wie oft werden wir erwähnt, alte PR-Kennzahlen, wie oft wird nach unserer Marke gesucht? Auch das Thema Social Proof, was kriegen wir an Bewertungen? Und vor allem auch eine Kennzahl, die sehe ich irgendwo immer dazwischen ist, wie viele Empfehlungen holen wir eigentlich rein? Weil das ist eine Performance-Kennzahl, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass man auf der Markenseite was richtig macht. So, und das ist ein sehr kennzahlgetriebenes System, aber mit einem starken Fokus auf nachhaltigen Markenaufbau. Und das ist aus meiner Sicht genau die richtige Kombination, wo man natürlich auch immer dann um Budgets wahrscheinlich auch fighten muss und gucken, wo kann man jetzt welches Budget reinpacken, weil natürlich ist die Performance immer ein bisschen näher, aber nachhaltig ist halt die Marke dann wieder. So. Und das Ganze haben sie dann halt eben auch intern mit einer Profit-Center-Struktur noch versehen, sodass da halt eben auch die Events jetzt nicht einfach nur just for fun sind, sondern halt eben auch auf Business-Kennzahlen dann wieder einzahlen sollen. Ein ganz spannender Aspekt ist das Thema Kommunikation, denn da haben sie auf der einen Seite, sage ich mal, auch das Showpony ganz vorne mit Philipp Schröder als Gründer, der halt eben da auch durchaus mal einen raushaut und da sich an die Rampe stellt und dadurch hat natürlich auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit generiert. Showpony ist dann ein bisschen despektierlich, aber sagen wir schon auch eine Rampensau, kann man da schon auch sagen. Er eckt an, er haut raus, er polarisiert, aber er ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Fürsprecher dafür. Gleichzeitig haben sie ein Team drumherum, die halt eben dann das Ganze eine hohe Diversität geben und unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Und wenn man das dann so smart spielt, kann man, glaube ich, auch in der Kommunikation, lässt man, ja, der ein oder andere findet es vielleicht trotzdem doof, aber du kannst halt eben viele Facetten zeigen. Und Marke ohne Reibung funktioniert nicht. Ein glatt gebügeltes Unternehmen wird niemals eine spannende Marke sein. Und ja, du verlierst auf der Strecke ein paar Leute, aber die Upside ist deutlich größer als die Downside, würde ich jetzt da mal so sagen. So, und dann ein ganz spannender Aspekt noch. Ich habe Sophia gefragt, was rät sie jungen Menschen, die ins Marketing gehen wollen? geht ins Handwerk. So, finde ich total gut, aber sie hat zum Glück auch noch ein paar andere Aspekte gebracht, falls du dich doch nicht von Handwerk überzeugen lassen willst oder wie ich zwei linke Hände hast und sagst, ja, ich muss was mit dem Kopf machen, sonst wird das nichts. Psychologie als Basis, und das ist auch was ich absolut unterschreiben kann, also verstehe, wie Menschen ticken, weil wenn du Menschen beeinflussen willst, dann musst du halt eben die Grundsysteme da auch erstmal hinter verstehen. Und sie ist Psychologin, wollte aber lieber an Systemen als an Menschen rumdoktern, und dementsprechend hat sie jetzt ein ziemlich großes System, an dem sie rumdoktert. Gleichzeitig bitte auch mit dem Thema KI beschäftigen. Ich meine, das ist nahezu ein No-Brainer, aber es gibt nach wie vor auch Menschen, die sich da irgendwie vorwehren. Und da dann halt eben in der Lage sein, Menschen auch mit psychologischem Verständnis in diesen Prozessen, dieses Thema Transformation, hat sie mehrmals angesprochen, dabei mitzunehmen, weil das Thema Transformation wird uns viel, viel mehr beschäftigen, als wir, glaube ich, jetzt gerade auch ahnen, weil einfach die Zyklen, in denen Veränderungen kommen, jetzt gerade massiv nach oben gehen. Wahnsinnig viel drin, also Zusammenfassung der Zusammenfassung, investiert bitte in Marke, macht eine geile Marke, an der man sich reiben kann, und packt Performance-Marketing oben drauf, dann könnt ihr genauso wachsen wie 1,5 Grad. So, das war eine Zusammenfassung. Boah, war ganz schön viel drin.
Geil. Das war so sensationell. Wenn ich es mir einrahmen könnte, würde ich mir einrahmen. Ich haue es mir immer an wieder. Genau. Mega.
Sehr schön. Ne? Was müssen wir noch ergänzen? Was müssen wir zu deinem Schlussplädoyer noch ergänzen, außer dass die Leute ins Handwerk gehen sollen?
Das war eigentlich schon perfekt. Ich würde vielleicht bei all dem, und gerade jetzt eben, wenn es junge Menschen sind, die doch sagen, ich habe Bock auf Kommunikation, ist wichtig, sucht euch was. Und das ist natürlich eine Luxussache, die ich jetzt so sagen kann. Aber ich habe in meinem Leben viel wieder verworfen, bis ich jetzt an dem Sweet Spot bin, wo ich sage, den Impact für das Thema, was ich leiste, da stehe ich wirklich so mit Haut, Haar, Schweiß, Blut, allem hinter, dann macht das so Freude. Und dann natürlich sind schwierige Phasen, aber dann macht Kommunikator sein einfach so richtig, richtig Spaß und eben, wie gesagt, krasse Wirksamkeit. Das würde ich jedem mitgeben, den Luxus zu finden, für ein Thema zu stehen, wo man sagt, da würde ich selbst privat mit meiner Stimme, mit meinem Gesicht, mit allem verstehen.
Dann macht's richtig Spaß. So, liebe Sophia, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es hat riesen Spaß gemacht.
Danke, dass du hier warst.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war eine ganze Menge. Deine Aufgabe jetzt, Podcast mit 5 Sternen bewerten, Abo dalassen und folg auch auf jeden Fall Sophia und dem Rest der 1,5 Grad Gang auf LinkedIn. Das ist in Sachen Kommunikation auf jeden Fall super, super spannend, einfach zu schauen, wie sie das Ganze spielen. Da kannst du eine Menge lernen, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.